Wir reisen jetzt in Gedanken mal kurz für einen Moment 500 Jahre zurück. Wo kommen wir dann an, wenn wir jetzt von heute 500 Jahre zurückreisen? Im Mai 1521 kommen wir da an und jetzt reisen wir noch ein bisschen nordostwärts Richtung Eisenach und kommen auf der Wartburg an. Dort sitzt Martin Luther im Mai 1521 rum. Er hat was fast schon Kriminelles hinter sich, ein filmreifes Erlebnis. Er ist entführt worden, zum Glück entführt worden, von einem, der ihn schützen will, von seinem Freund, von Friedrich dem Weisen, dem Kurfürsten. Der hat ihn entführen lassen, weil man ihn für vogelfrei erklärt hat, kurz vorher in Worms. Und jetzt sitzt er da rum auf der Wartburg und darf nicht raus. Er ist quasi wie in Quarantäne. Nur, dass er nicht weiß, wie lang seine Quarantäne geht. Und was macht man so, wenn man in Quarantäne sitzt und nicht raus darf? Ich meine, manche von euch haben es ja erlebt, gell? Vielleicht entspannt man erst mal ein bisschen von dem, was war. Das war beim Luther bestimmt auch so. Der hat ja anstrengende Tage hinter sich auf dem Reichstag in Worms. Aber irgendwann fängt man an zu überlegen, was kann man denn anfangen mit dieser Zeit? Vielleicht haben manche von euch irgendwie mal aufgeräumt wieder gröber daheim oder haben angefangen, irgendwelche Sachen zu basteln oder zu reparieren oder was man so in der Quarantäne halt macht. Man nimmt sich so Projekte vor. Martin Luther sitzt auf der Wartburg und nimmt sich auch ein Projekt vor. Er hat sich Bücher bringen lassen und sitzt in seiner Studierstube und hat gesagt, er übersetzt jetzt die Bibel. Das ist nämlich was Sinnvolles, was er mit dieser Zeit anfangen kann. Es soll doch für jeden eine Bibel geben, die er in seiner Sprache lesen kann. Nicht nur, die Bibel soll nicht nur was für die Gelehrten sein, für die, die Lateinisch, Hebräisch und Griechisch können, sondern jeder soll es in seiner Sprache verstehen. Das ist sein Anliegen. Und so sitzt er jetzt da und er schnauft schwer und er keucht richtig über einzelnen Worten, weil er sich überlegen muss, wie übersetzt man denn diese Worte? Wie sagt man das am besten auf Deutsch? Und auf welchem Deutsch eigentlich? 1521 gibt es keine Schriftsprache, es gibt kein Hochdeutsch. Es gibt Oberdeutsch, Mitteldeutsch, Niederdeutsch und noch einige anderen deutschen Sprachen. Und es ist gar nicht so einfach, da zu überlegen, ja, wie übersetzt man das denn das jetzt so, dass die Leute das verstehen? Zum Beispiel das Wort Töpfer. Das heißt im Oberdeutschen, das ist so ein bisschen eher die Richtung, wo unsere Sprache herkommt, unter anderem Hafner, weil der Topf da der Hafen ist. Ja, der Topf sagt man auch Hafer dazu, das kennt er vielleicht selber. Im Mitteldeutschen ist der Töpfer, oder man könnte auch sagen, das ist der Düpper, weil es kommt von Düppen. Der Topf heißt dort auch Düppen. Und im Niederdeutschen ist der Töpfer auch der Pötter. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, weil da der Topf der Pott ist. Ja, was soll er denn jetzt nehmen, der Martin Luther? Für wen soll er es denn übersetzen? Es ist gar nicht so einfach, welches Wort man da nimmt. Oder das Wort Liebe zum Beispiel. In seiner Zeit gab es das in verschiedenen Formen. Zum Beispiel in manchen Regionen in Deutschland hat man dazu Minne gesagt. Minne. Was soll man jetzt da hinschreiben, wenn es jeder verstehen soll? Es ist eine komplizierte, eine anstrengende Aufgabe für den Martin und manchmal ist er sogar richtig frustriert, weil er an einem einzelnen Wort Stunden rumgrübelt. So viele Sprachen, so alle sind sie anders, so viele Missverständnisse, so viele Unterschiede auch. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Sprachen lernen müsst in der Schule, dann denkt man manchmal vielleicht auch, oh, warum muss eigentlich so viele Sprachen geben? Das ist nicht einfacher. Warum mutet uns Gott eigentlich das zu, dass wir manchmal nicht mal mehr Bahnhof verstehen? Wenn Luther sich das auch gefragt hat, warum Gott uns diese Sprachenvielfalt zumutet, dann ist er wahrscheinlich bei seiner Übersetzung irgendwann mal am ersten Buch Mose vorbeigekommen, an dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Und die liefert ja eine Erklärung dafür. Da wird ja erläutert, dass sogar extra das Wort Babel, Babylon, die Bedeutung verwirren hat, dass die Sprachen entstanden sind, von Gott geworden sind, um die Menschen zu verwirren. Die bringen durcheinander die Sprachen. Und in der Geschichte, da bringt sie Menschen oftmals, also in der Geschichte vom Turmbau bringen sie die Menschen vor allem auch davon ab, diesen Turm zu bauen. Das war das, was ich vorher ein bisschen auch probieren wollte mit euch, gell? Wenn man sich nicht mehr absprechen kann, dann kommt man nicht mehr so richtig weiter, dann wird man aufgehalten in seinem Vorhaben. Und der Turm, der bis an den Himmel reichen soll, wird nicht weiter gebaut. Der Turm, durch den sie sich einen Namen machen wollten. Warum macht Gott das eigentlich? Will er die Menschen strafen? Wenn ich mir die Geschichte durchlese, dann denke ich mir oft, ich glaube nicht unbedingt, dass es eine Strafe ist, die Gott da über die Menschen verhängt, sondern vielmehr ein Schutz. Also ich finde es ganz interessant, wie das da beschrieben wird in dieser Geschichte, schon allein am Anfang. Die wollen einen Turm bauen, der so hoch ist bis an den Himmel und dann heißt es da, Gott kommt herunter und guckt sich das, die ganze Stadt mal an. Ja, er muss runterkommen, um überhaupt mal zu sehen, was die da für einen hohen Turm gebaut haben. Das ist schon so ein bisschen, finde ich, eine Stelle, wo man sieht, dass Gott manchmal auch Humor zeigen kann. Gell? Die Menschen strengen sich an, so hoch soll er werden, und er muss sich ganz klein machen, um überhaupt zu sehen, was da für ein Turm ist. Wenn die meinen, die seien schon so groß, so bedeutend, so mächtig wie Gott, dann wird's aber problematisch. Weil dann sind wir nämlich ganz schnell wieder da, obwohl wir erst im 1. Mose 11 sind, wo wir ein paar Kapitel vorher auch schon mal waren, nämlich da, wo Adam und Eva schon mal waren. Selber sein wollen wie Gott. Das Problem gab's schon mal. Das ist eine Gefahr für den Menschen. Das ist eine Gefahr für den Blick von dem Menschen auf Gott, für seine Beziehung. Adam und Eva müssen deshalb das Paradies verlassen, zu ihrem Schutz. Und ich verstehe das so, dass die Leute in Babel, die diesen Turm bauen wollen, auch verwirrt werden von Gott zu ihrem Schutz. Dass sie eben nicht diesen hohen Turm fertig bauen, dass sie eben nicht in dieser Selbsttäuschung verfallen, dass sie selber sowas sein könnten wie Gott, dass sie an seine Stelle treten könnten oder nur gleich groß sein könnten wie er. Wenn der Mensch denkt, er kann selber an die Stelle von Gott treten, dann erliegt er seiner eigenen Hybris. Und dann ist es manchmal gut für den Menschen, wenn er gebremst wird. Vielleicht auch, wenn er ein bisschen verwirrt wird. Im Grunde werden die Turmbauer durch diese Sprachenverwirrung gezwungen, dass sie sich miteinander beschäftigen. Ja, dass sie sich mal überlegen, wie machen wir das jetzt? Wie kommunizieren wir jetzt miteinander? Ja, jetzt müssen wir andere Wege finden, um uns miteinander abzusprechen. Dazu zwingt sie Gott, dass sie nicht so sehr auf das blicken, dass sie so sein wollen wie er, sondern auf das, wie sie miteinander klarkommen. Und ich finde, das ist eine Geschichte, die man dann ganz schnell auch ins Heute übersetzen kann, weil es heute ja immer noch so ist, dass wir Menschen manchmal diesen Gedanken, diesen verlockenden Gedanken erliegen, dass wir so groß seien wie Gott, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen, weil wir selber ja groß sind. Das sind heute vielleicht keine Türme mehr, mit denen man baut. Ja, heute, also manche bauen auch noch Türme. Ja, der Burj Khalifa mit 828 Meter ist ja schon wahrscheinlich wesentlich höher, als der Turm in Babel jemals war. Aber es gibt noch andere Dinge als solche Türme, die man baut, die zum Zeichen werden, dass man so groß sein will wie Gott. Ich denke zum Beispiel daran, dass man heutzutage diskutiert, dass Menschen diskutieren, dass sie entscheiden dürfen, wer lebt und wer nicht lebt oder wann jemand seinem Leben ein Ende setzt. Das ist sowas Ähnliches, ja, dass man sich für genauso groß hält, wie Gott ist. Und dann wird's kritisch, dann wird's gefährlich. Zu Luthers Zeiten gab es das übrigens auch. Da hat die Kirche, ist der Hybris erlegen, dass sie darüber entscheiden könnte, hat sie gemeint, wer in die Ewigkeit kommt und wer nicht. Das ist auch so eine Hybris, wo sich die Kirche an die Stelle von Gott gesetzt hat, wo sie sich zu groß gemacht hat. Die haben auch eine große Kirche gebaut als Zeichen für die Größe, wie sie sich selber damals gesehen haben. Und dann kommt dieses kleine Mönchlein, schreibt 95 Thesen und verwirrt den Papst und den Kaiser und alle ihre Gefolgsleute. Totale Verwirrung in der ganzen kirchlichen und staatlichen Gesellschaft damals. Das ist ungefähr so, wie wenn ein kleines Virus kommt in eine hochtechnisierte Gesellschaft und die völlig verwirrt und durcheinander bringt. Oder zumindest den Gedanken durcheinander bringt, man hätte doch alles selber im Griff. Man kriegt doch alles selber hin. Man braucht Gott eigentlich gar nicht mehr. Weiß nicht, ob Gott diesen Virus geschickt hat. Aber wenn es den Effekt hat, dass wir uns mal wieder besinnen, dass wir Gott vielleicht doch noch nötig haben, trotz allem, was wir können und was wir entwickeln und was wir im Griff haben, dann wäre es ein ganz wertvoller Effekt von dieser Zeit. Wenn es uns befreit aus dieser Verblendung, dass wir alles selber im Griff hätten, dann kann solche so eine Verwirrung durchaus sinnvoll sein. Ich möchte in der Geschichte das so sehen, dass Gott die Menschen nicht in ihre Selbstvergötterung einfach reinlaufen lässt. Denn wenn Gott die Menschen liebt, dann, und wenn er auch die Turmbauer von Babel liebt, oder alle, die sich heute einen großen Namen machen wollen, dann reagiert er auch. Dann lässt er das nicht einfach so laufen, auch wenn es für die Menschen manchmal vielleicht gar nicht so einfach ist, das zu akzeptieren oder zu verstehen. Und da sind jetzt diese verschiedenen Sprachen in dieser Geschichte eben das Merkmal. Ich glaube, das ist mehr als eine Lektion, die Gott den Menschen erteilen will. Sie sind Merkmale von ihren Eigenheiten, dass sie selber ganz unterschiedliche Personen sind. Und diese Sprachen werden zu Merkmalen, zu Teilen von der Identität von uns Menschen. Sprache verbindet uns mit denen, die gleiche Sprache sprechen. Sprache grenzt aber auch ab, wenn man andere Sprachen spricht, die man dann nicht versteht. Sprache schafft Identität, wenn man sich so ausdrückt, wie man ist. Oft drückt die Art, wie jemand spricht, auch schon ein bisschen aus, wie jemand ist. Also zum Beispiel, wenn sich Italiener mit Finnen unterhalten oder Russen mit Australiern. Ich finde immer, dann kann man schon an der Sprache ein bisschen was raushören, von dem, wie die Mentalität dahinter auch ein bisschen ist. Vielleicht bilde ich mir es auch nur ein, aber jedenfalls, glaube ich, drückt die Sprache mehr aus als nur Worte. Es sind Zeichen, es ist ein Teil von unserer Identität geworden. Und vielleicht gibt es auch deshalb dann diese Sprachbarrieren, die uns auch voneinander trennen, wenn man eben nicht mehr versteht, was das Gegenüber sagt. Ist Gott daran schuld, dass Menschen sich nicht verstehen können? Naja, wenn er die Sprachen geschickt hat. Jetzt feiern wir heute Pfingsten. Und wir haben eine Pfingstgeschichte, wo auch die Sprachen eine Rolle spielen. Sie haben wieder was mit dem Wirken Gottes zu tun. Allerdings diesmal anders als beim Turmbau zu Babel. Es wird auch in der Pfingstgeschichte ausgiebig aufgezählt, wo da aus ganz unterschiedlichen Regionen Menschen kommen, die alle ihre unterschiedliche Sprache mitbringen. Und dieser Text, wenn man den liest, jedes Jahr an Pfingsten gibt es einen Schriftleser, der diesen Text lesen muss, weil ich ihn ausgesucht habe. Und meistens sitze ich da schon in der Bank und ich muss ehrlicherweise sagen, genieße es auch ein bisschen, weil es so ein herausfordernder Text ist, da stolpert man nämlich über diese ganzen Namen von Pamphylia und Phryge und was da so alles kommt. Und ich habe jetzt ganz besonders fies, war ich dieses Jahr, weil ich habe gerade vorher, kurz vor dem Gottesdienst, die Silke erst gefragt, ob sie das lesen würde. Silke, du darfst uns mal diesen Text vorlesen. Und jetzt geht's mir aber nicht darum, dass ihr darauf wartet, dass sie sich da bei den ganzen verschiedenen Herkunftsnamen selber überholt, sondern achtet mal drauf, was Gott mit der Vielfalt von den Sprachen am Pfingstmorgen tut. Wir hören Apostelgeschichte 2, 1 bis 13 aus der Basisbibel. Und ihr könnt es auch mitlesen.
Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen: Was hat das wohl zu bedeuten? Und wieder andere spotteten: Die haben zu viel süßen Wein getrunken.
Ohne Hakler durchgekommen. Super, Silke, wunderbar. Das ist wirklich gut. Was macht Gott, als die vielen Leute mit den unterschiedlichen Sprachen in das Haus kommen, als der Heilige Geist weht und wirkt? Was macht Gott mit den Sprachen? Er lässt sie bestehen. Manchmal sagt man ja so ein bisschen, dass Pfingsten die Gegengeschichte ist zu der Turmbaugeschichte, aber es stimmt nicht ganz. Es ist nämlich an Pfingsten nicht so, dass Gott an Pfingsten das rückgängig macht, was die Turmbauer von Babel erlebt haben. Gott beseitigt nicht alle Sprachen wieder und schafft eine Einheitssprache. Das hätte er machen können. Das hätte manches vielleicht auch unkompliziert gemacht. Das hätte Martin Luther einige Übersetzungsarbeit erspart und uns wahrscheinlich viele Stunden in Französisch, Englisch oder Spanisch oder was man so lernen muss. Wenig Vokabelkärtchen. Er macht's aber nicht. Er schafft keine Einheitssprache, sondern er lässt jedem seine eigene Sprache. Und trotzdem verbindet er die unterschiedlichen Menschen, nämlich indem er dafür sorgt, dass jeder in seiner eigenen Sprache die Botschaft von Christus verstehen kann. So verbindet er die Menschen. Er nimmt ihnen nicht das weg, was zu ihrer Identität geworden ist. Er schafft nicht eine Einheit dadurch, dass er alle gleich macht, dass er allen verordnet, was sie jetzt zu sprechen haben und dabei das, was den Einzelnen auszeichnet, verloren geht oder ihnen geraubt wird, sondern er schafft eine Einheit auf eine andere Weise, eine Einheit im Geist. Im Hören, im Verstehen, wenn von Jesus Christus erzählt wird. Das ist das, was Einheit herstellt und keine Einheitssprache. Wenn ich so ein bisschen in unsere Zeit gucke, dann fällt mir das schon so ein bisschen auf, dass heute versucht wird, oftmals versucht wird, dass man Einheit herstellt oder vielleicht sogar manchmal eben erzwingt, indem man versucht, eine Einheitssprache herzustellen. Also gleich, man versucht, sich gleich zu machen. Wenn es da eine ideologische Richtung gibt, die meint, sie kann jetzt vorschreiben, wie man in Zukunft zu schreiben hat, ja, mit Sternchen oder dass man die Sprache dann so ausspricht, dass man sie kaum noch aussprechen kann, und dass nur das als korrekt durchgeht, dann ist es für mich ein Missbrauch von Sprache, weil da Sprache dafür hergenommen wird, um was zu vereinheitlichen, was man gerne einheitlich hätte. Und so wertvoll dieses Anliegen ist, ja, das Suchen nach der Einheit, wenn man das versucht, über so eine Sprachkorrektur oder so eine Regelung zu machen, funktioniert's nicht. Das ist ja die Absicht, die da dahinter steckt. Dass man durch die Vorgabe in der Sprache, durch das Gleichmachen der Sprache, etwas allgemeingültig macht. Das hätten die Sprachentwickler gerne. Man regelt das, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Man würde dadurch auch gern regeln, was gedacht werden darf und was nicht gedacht werden darf. Und man meint vielleicht, dass damit manche Einstellungen, die einem nicht passen, dann einfach nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr ausgesprochen werden oder nicht mehr gedacht werden. Wenn dann nur einer ein falsches Wort sagt, das da nicht reinpasst in diese vorgegebene Sprache, dann merkt aber auch, was dann für Druck ausgeübt wird. Dem kann es passieren, dass er von seinem Amt enthoben wird, nicht nur, wenn man DFB-Präsident ist, auch andere Ämter schon, dass man von Kanzeln verbannt wird, nicht nur in Bremen, das gibt's auch woanders, oder dass man öffentlich so hingestellt wird, fast schon verachtet wird oder mit einer Last beladen wird, die ein Mensch kaum noch tragen kann, wo manche Menschen drunter zerbrechen. Und dabei ist heutzutage fast schon egal, wie es derjenige gemeint hat, das er gesagt hat. Selbst wenn er es erklärt, hört man schon gar nicht mehr hin. Und manchmal meine ich, es gibt gar kein Interesse mehr dran, dass man es überhaupt verstehen will, was mit den Worten ausgedrückt werden sollte. Dabei sollte ein Sprachgebrauch doch eigentlich genau das bewirken, dass man drüber nachdenkt, dass man drüber diskutiert, gerne auch kontrovers diskutiert, aber dass man auch das sagen darf, was man meint, dass man nicht Sprache dazu hernimmt, Menschen einfach abzuurteilen. Finde ich schwierig, wenn man so mit Sprache umgeht. Dazu ist Sprache auch nicht da und das ist auch nicht das, wie Sprache lebendig ist. Natürlich verändert sich Sprache, aber nicht, indem es jemand vorschreibt, was man sprechen und denken darf. Wenn man Einheit herstellen möchte durch Gleichmachen, dann geht es nur, indem man ausgrenzt, zwangsläufig. Wer das so machen möchte, wer Einheit herstellen möchte durch Gleichmachen, der muss zwangsläufig das zerstören, was die Einzelnen einzigartig macht, weil das darf dann nicht mehr sein. Wer Sprache benutzt, um seine Interessen an alle verordnen zu wollen, der übt zwangsläufig Druck aus oder Zwang, setzt Sprache als Machtinstrument ein. Und wenn ich an die Geschichte vom Turmbau in Babel denke, dann erkenne ich dort, wo es nur eine Sprache geben soll, durchaus auch die Gefahr der Hybris, dass man denkt, man könnte etwas regeln, was eigentlich gar nicht der eigenen Rolle entspricht, eine Art menschliche Selbstüberschätzung. Finde ich, kann man da schon ein Stück weit drin entdecken. Gott könnte das tun. Er könnte an Pfingsten eine Einheitssprache herstellen und alles vereinheitlichen, aber genau das tut er nicht. Sondern er lässt an Pfingsten jeden seine Sprache. Sein Geist verordnet nicht eine Einheitssprache. Er schenkt eine Einheit, indem er die weder Elamitern noch Pamphyliern noch sonst irgendjemand seine Sprache raubt, die nicht gleich macht, sondern die jeden in dem erreicht, was ihn ausmacht. Auch was ihn besonders macht. Die Botschaft Gottes kann von jedem gehört werden. Darin, wo er zu Hause ist, in den Worten, die er kennt, die ihm vertraut sind. Und das ist das Besondere für mich an Pfingsten, dass das an Pfingsten geschafft wird. Ich finde, da kann man sehen, wie rücksichtsvoll Gott mit den verschiedenen Sprachen umgeht und auch mit den verschiedenen Menschen. Diese Verschiedenheit, die für uns manchmal die Herausforderung ist, die ist für Gott kein Hindernis, kein Problem, sondern das Evangelium, das kann man in jeder Sprache verstehen. Und vielleicht bekommt sogar in den verschiedenen Sprachen dann einen ganz besonderen Glanz, einen ganz besonderen Klang, wenn es da verkündigt wird. Das macht Pfingsten dann erst zu einem großen, virtuosen, mehrsprachigen Konzert, wenn das Evangelium in viele Sprachen geteilt wird. Das macht es doch umso schöner. Und gleichzeitig sind die Menschen verbunden im Hören, im Verstehen, in dem, was die Apostel verkündigen, in dem das bei ihnen ankommt. Das ist Pfingsten, dass der Geist Gottes Menschen verbindet, die völlig unterschiedlich sprechen, auch die Glaube auf völlig unterschiedliche Weise leben, die unterschiedliche Herkünfte und Geschichten haben. Es ist nicht die äußere Form, die verbindet, sondern die Botschaft vom Auferstandenen. Das verbindet an Pfingsten. Und das wünsche ich mir, von diesem Pfingstfest in diesem Jahr nicht, dass alle Menschen gleich sein sollen. Ich wünsche mir aber, dass alle Menschen eins sein sollen. Das ist ein Unterschied. Ich wünsche mir eine Einheit im Hinhören, im Verstehen, verbunden im Verstehen von dem, was Gott für uns getan hat, wer er für uns ist. Und wenn das überall in den verschiedenen Sprachen, in den verschiedenen Kulturen passiert, dann macht das Evangelium erst richtig zeitlos und erst richtig lebensnah. Dann spricht es nämlich auch in unsere Situation, in unsere Sprache, in meine Geschichte, in meine Herkunft. Dann schafft Gott so Einheit, indem er mich ernst nimmt mit dem, was ich mitbringe. Und sogar über Zeiten hinweg. Dann bin ich nämlich im Verstehen von dieser, vom Evangelium verbunden mit Menschen, die schon vor vielen Jahrhunderten gelebt haben. Und auch mit denen, die noch nach mir kommen werden, bin ich verbunden, weil ich die gleiche Botschaft höre und verstehe, auch wenn es die in einer ganz anderen Zeit leben, ganz andere Sprachen haben. Die Sprachenvielfalt ist dann nämlich der Hinderungsgrund. Ich finde es ja schon faszinierend, wenn man so ein bisschen guckt auf die verschiedenen Sprachen. Und ich meine jetzt gar nicht mal die, die man in der Schule lernen kann oder mit bestimmten Apps oder Vokabelkärtchen oder so. Es gibt ja auch hier bei uns ganz unterschiedliche Sprachen, in denen man zu Hause ist. Also zum Beispiel ein Dialekt, ja, ist ja für euch auch eine Sprache, für mich auch, gell, in der man zu Hause ist. Ja, da gibt's Worte, in denen kann man ausdrücken, was man meint. Es gibt allerdings in einem Dialekt, zum Beispiel bei uns im Schwäbischen, ja auch Worte, die eine bestimmte Generation so ein bisschen für sich hat. Ich weiß nicht, ob man bei jungen Leuten noch weiß, was ein Sutrei ist oder Lavabo oder sowas. Versteht man das noch? Ich weiß, dass meine Oma das immer so geschwätzt hat. Das waren Worte, die sie verwendet hat. Ich selber habe die noch nie verwendet. Ein Sutrei. Wisst ihr, was ein Sutrei ist? Die Älteren vielleicht so ein bisschen, gell? Die Jüngeren eher nicht. Der Keller ist das nämlich Souterrain, daher kommt es. Vom Französischen. Also so ein bisschen, dass eine Generation ihre Sprache hat. Und so ist es ja bei der nächsten Generation auch. Die Jugendlichen haben ja auch ihre Sprache heutzutage. Da werden random irgendwelche englischen Begriffe einfach so eingeworfen, mitten im Satz, völlig unexpected. Da werden Dinge gespreadet, die crazy mindblowing sind. Da ist manches voll fail oder aber instant karma. Fragen Sie mal die Jungen, was das gerade bedeutet hat. Manche Ältere sitzen da und haben ein Fragezeichen im Gesicht. Ja, ist auch eine eigene Sprache. Eltern haben auch ihre eigene Sprache, ja. Wenn sie von Maxikosis reden, das versteht man noch. Und der Trip-Trap weiß man mittlerweile auch. Aber wenn man so überlegt, wer zu den Stoffis gehört oder was eine Toni-Box ist, da steige ich dann so langsam aus. Junge Eltern haben auch so ihre Begriffe, fällt mir auf. Die haben ihre ganz eigene Sprache. Und wieder eine ganz andere Sprache ist das, was in der akademischen Welt gesprochen wird. Ja, da muss man Fachwörter verwenden, muss man sich ganz präzise ausdrücken, wenn man richtig verstanden werden will. Man muss reichlich Fremdwörter einsetzen. Fachsprache ist in jedem Bereich so, dass es wie eine eigene Sprache ist, die aber genau dann was ausdrücken kann, weil sie eben eine spezielle Sprache ist. Und dann gibt es eben auch ideologische Sprachen, Wortschöpfungen, zum Beispiel der Klimanotstand ist ja so eine Erfindung, ein Wort, oder Klimakatastrophe. Auch die Klimaleugner sind eine Worterfindung, mit denen was ausdrückt, was einen ideologisch beschäftigt, ja, was man vielleicht auch weitergeben will, kommt auch vor. Und nicht zuletzt, das darf man auch nicht außer Blick lassen, gibt's auch die sogenannte Sprache Kanaans. Habt ihr die schon mal gehört? Das wisst ihr vielleicht auch, was das ist. Die Sprache, die unter Christen gut verstanden wird, gell? Wenn man sich in der Bibel auskennt und so, versteht man es gut. Aber sobald man eigentlich jemand fragt, der da nicht ganz so firm ist, da fragt man sich manchmal, da könnte man sich auch manchmal ein bisschen an den Kopf langen, um was es da so geht. Zum Beispiel, wir haben ein paar schöne Beispiele dabei. Wenn jemand den Bruder dem Herrn hinlegt, dass der sich ihm auch übergibt und im Geist wandelt. wenn man seine Herzensknie beugt und nach der Reinheit des Heiligtums lebt, wenn man ein Bild bekommen hat, also kein Foto, ja, ein Bild bekommen hat, oder wenn einem ein Wort groß geworden ist, oder was mir in letzter Zeit auffällt, ein bisschen moderner, es wird in christlichen Zeiten überall, in christlichen Kreisen gerade überall proklamiert, was das Zeug hält. Das macht man in der Jugendbewegung, man proklamiert was. Wer soll denn das verstehen? Also ich finde es schon irgendwie witzig, so auch wie so diese Sprache auch entsteht, sich verändert und auch ein bisschen das ausdrückt, was einem wichtig ist. Aber genau darum geht es mir. Mir geht es gar nicht darum, mich da groß drüber lustig zu machen, auch wenn ich ein bisschen spöttisch jetzt heute Morgen hier darüber rede. Aber eigentlich schätze ich das total, weil diese ganzen verschiedenen Sprachen, ob das was mit Generationen zu tun hat oder mit Bereichen oder eben mit dem Glauben auch, die sind ja deshalb authentisch, weil sie was ausdrücken, was ich in dieser Sprache sagen kann und was auch verstanden wird in dieser Sprache, zumindest von denen, die diese Sprache auch sprechen. Für die ist diese Sprache genau richtig. Und mit, da kann man dann so auch was ausdrücken, was man anders, wo in einer anderen Sprache was verloren gehen würde. Ich finde es toll, dass wir diese unterschiedlichen Sprachen haben, auch heute. Und wenn ich mir jetzt dran denke, dass Pfingsten dafür sorgt, dass in jeder Sprache das Evangelium verstanden werden kann, auch in Jugendsprache, auch in Fachsprache, in Sprache Kanaan sowieso, aber auch in ideologischer Sprache vielleicht, dann heißt es, das Evangelium kennt keine Sprachbarrieren. Obwohl es unterschiedliche Sprachen gibt, kann das Evangelium verstanden werden. Und genau das ist es, was die Apostel am Pfingstmorgen machen. Sie sprechen das Evangelium aus in Sprachen, die für sie selber vielleicht sogar fremd sind, aber die für andere verständlich sind, verstehbar sind. Genau das ist es, was Pfingsten uns mitgibt. Wir dürfen das, die Botschaft Gottes sagen in Sprachen, die verständlich sind. Es muss nicht nur eine Sprache geben, in der wir verkündigen, was Gott für uns getan hat. Es sollte die Sprache sein, die für uns passt und die für den passt, der es hören soll. Gestern war das Pfingstjugendtreffen online. Ich habe dann ab und zu während der Predigt vorbereiten auch mal ein bisschen reingeguckt. Und ungefähr als ich an der Stelle war, ging es in der Einheit ums Evangelisieren. Ja, wie man das weitergibt, was man glaubt. Und da habe ich gedacht, ja, Evangelisieren ist wichtig, aber tu es bitte in der Sprache, die deine ist. Oder tu es in der Sprache, oder überleg dir beim Evangelisieren auch, welche Sprache kann denn verstanden werden überhaupt? Was braucht derjenige, das hören soll, vielleicht für Worte, für Begriffe? Und welche Begriffe sind vielleicht völlig fehl am Platz, weil sie vielleicht für mich irgendwie passen, aber für denjenigen vielleicht sogar eher für Verwirrung sorgen? Das Evangelium blüht in verschiedenen Sprachen auf. Und wenn wir an die Turmbaugeschichte nochmal zurückdenken, dann sehe ich darin auch den Schutz davor, dass wir uns dem Größenwahn oder dem Hybris, der Hybris erlegen, dass wir selber das könnten ohne Gott. Auch eine Sprache Kanaans ist nicht die einzige und die einzig richtige. Wenn Martin Luther bei seinem Übersetzen irgendwann bei der Pfingstgeschichte angekommen ist und immer noch die Frage im Kopf hatte, warum mutet Gott uns eigentlich diese vielen verschiedenen Sprachen zu? Warum müssen wir diese Vielfalt der Sprachen ertragen? Dann hat er dort eine Antwort bekommen, nämlich, dass ein Gottes Wort da erreicht, wo man lebt. Da, wo man seine Identität hat, da, wo man es verstehen kann. Und so ringt sich Martin Luther auf dieser Stube in der Wartburg zu Worten durch, die damals seiner Meinung nach verstanden werden konnten. Die Sprache der einfachen Leute, das war sein Ziel. Es sollte verstehbar sein, wenn man die Bibel liest. Witzigerweise hat er, ohne es zu wollen, genau damit dazu beigetragen, dass es so eine Art Vereinheitlichung der deutschen Sprache gegeben hat. Also zumindest, dass die Sprache, die sich als Hochdeutsch entwickelt hat, die wäre nicht so geworden, wie sie ist, wenn es Martin Luther nicht gegeben hätte und seine Bibelübersetzung. Er hat damit mit seinem Übersetzen dafür gesorgt, dass Menschen aus unterschiedlichen Sprachregionen einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, nämlich in der Bibel, in seiner Übersetzung. Indem sie die Bibel gelesen haben, mit manchen Worten, die ihnen vielleicht nicht ganz geläufig waren, aber so, dass sie die Botschaft verstanden haben. Das ist aber keine verordnete Einheitssprache, sondern in dem Fall ist es so, dass aus dem Anliegen, dass das Evangelium verstanden wird, dass es in die Alltagssprache hinein übersetzt wird, daraus ist von selbst dann eine Einheit entstanden. Und das möchte ich dem Heiligen Geist zutrauen, dass er dort Einheit schafft, wo wir sein Wort verkündigen. Nicht in einer Sprache, sondern in ganz unterschiedlichen Sprachen. Aber er wird uns dann zur Einheit führen. Auch die, die sonst durch Sprachen oder durch Gewohnheiten oder durch Generationen getrennt sind, werden in der Botschaft, im Hören auf die Botschaft von Jesus eine Einheit im Geist. Amen.